D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz.
Der Postbahnhof am Ostbahnhof in Berlin ist eine über 100 Jahre alte Bahnpostsortier- und Arrangier- und Umpackanlage aus verschiedenen 1500 Quadratmeter großen Backsteingebäuden, die hier sehr schön in der Herbstsonne beschienen werden. Hier im Hof vom Postbahnhof ist einiges los. Hier sind verschiedene Zelte und Fahrzeuge aufgebaut. Und in den Hallen vom Postbahnhof, da geht noch viel mehr ab. Hier bei der ersten Berliner Maker Fair. Das ist eine Konferenz für die sogenannte Maker-Szene, also die Bastler und DIY-Leute, um die wir uns hier bei D-Radio Wissen alle zwei Wochen in der Sendung Eine Stunde Netz basteln kümmern. Die hört ihr gerade. Mein Name ist Moritz Metz und ich bin heute hier auf dieser ersten Berliner Maker Fair unterwegs und werde verschiedene interessante Bastelprojekte vorstellen. Eigentlich kommt dieses Konzept der Maker Fairs aus Kalifornien und zieht dort bis zu 150.000 Besucher an einem Wochenende an. So ganz so viele sind es noch nicht hier auf der Maker Fair, aber ich sehe schon hier ziemlich lustige Cyborg-Leute rumlaufen und höre hier das Hämmern von einem Ringschmiede-Workshop. Und da drinnen gibt es, glaube ich, lauter Roboter und verschiedene andere elektronische Angelegenheiten. Also heute ein Rundlauf auf der Maker Fair. Links und Fotos zu den verschiedenen lustigen Projekten gibt's auf dradiowissen.de oder auf netzbasteln.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Sie ist auch wie ein Wiedersehen mit alten Freunden, die Maker Fair Berlin, die Bastelausstellung im Postbahnhof am Ostbahnhof in Berlin an einem sonnigen Sonntag im Oktober. Bin ich hier mit einer Stunde Netzbasteln, das ihr gerade auf D-Radio Wissen hört, ein Bastel-Lifehack- und Selbermach-Magazin. Unterwegs auf dieser großen Bastelkonferenz, über 150 Stände sollen hier sein, an denen verschiedene Bastelprojekte vorgeführt werden. Und dieses eine Geräusch, das kommt von den Zuri 01 Papierrobotern, die hatten wir schon mal bei einer Stunde Netzbasteln. Wir hatten aber natürlich auch schon 3D-Drucker mit Philipp Stephan, dem Redakteur vom Make-Magazin, das hier diese ganze Veranstaltung auch organisiert. Wir hatten aber auch schon Laser-Cutting mit dem Berliner FabLab. Und das FabLab aus Berlin hat hier auch noch einen anderen Stand mit einer Rhythm-Section. Das sind hier lauter kleine Roboter, die mit Klöppeln oder Metallstücken gegen eine Flasche hauen, auf ein Xylophon oder Lego-Steine, die in seinem kleinen Holzkästchen rumhüpfen oder auf ein Buch hauende kleine Ärmchen mit so Robotern. Das ist so eine kleine Drum-Section und Jonas hat sie gebaut. Das ist so eine kleine Drum-Section, die hier vor sich hin trommelt, kann auch alles gesteuert werden und Johannes hat das gebaut. Hallo Johannes.
Hallo.
Wie heißt diese Installation? Ist ja eher Kunst, ne?
Dada Machines.
Dada Machines, okay.
Genau, das ist mein Masterprojekt gewesen und ich mache das jetzt seit einem Jahr weiter, sitze im FabLab in Berlin für die Weiterentwicklung und will einen Robotik-Baukasten für Musiker, Kinder anbieten, wo die quasi dann Musikmaschinen bauen können. Genau.
Also wir gucken uns nochmal an, wie das funktioniert. Wie gesagt, das sind diese ganzen Klöppel, drei Holzklöppel, die auf ein Xylophon hauen, dann aber auch so Maschinen, die nach unten stempeln und ein Xylophon betätigen, auf dem die draufstehen, dann dieser Klöppel, der auch sehr robust aussieht und auf diese Milchkanne haut, auf die Bongo. Die machen so einen Rhythmus.
Genau, das ist einfach so Percussion, kann man sagen. Universelle Percussion mit Motoren gesteuert. Ja.
Und das Ganze ist aber nicht völlig random, sondern die Steuerung erfolgt hier über so einen Tablet-Computer, auf dem so ein total minimalistisches Muster gezeichnet werden kann. Wie funktioniert das?
Das ist einfach ein Step-Sequencer, nennt sich das. Eine App, die man im App-Store runterladen kann. Auxi heißt die, kostet nichts.
Hast du auch programmiert?
Habe ich nicht programmiert. Das ist einer aus Schweden, aus Stockholm. Super gute App. Kann man auch ohne den Baukasten nutzen zum Musik machen. Und bei mir wird es dann mit USB angeschlossen, das iPad. Und dann kann man damit die Sequenzen für die Motoren quasi machen, für die Instrumente.
Das läuft dann wahrscheinlich über das sogenannte MIDI-Protokoll.
Genau.
Und da kann man dann also einzeichnen, welcher von diesen kleinen Klöppelrobotern dann auf welches Ding draufhauen soll. Was könnte man damit noch alles für Geräusche machen und klöppeln?
Also wir haben was viel Größeres damit schon gebaut. Also nicht nur jetzt hier so spielerisch am Stand für die Kinder, die hier auf der Maker Fair mal das Technik erkunden wollen, sondern wir haben auch fürs Theater in München eine große Installation gebaut mit Piano, Xylophon, Schlagzeug, Orgel haben wir auch gemacht.
Und das wird dann alles auch ausgelöst und eben echte Sachen werden gesteuert über dieses MIDI-Protokoll.
Genau, wir haben akustische Instrumente im Endeffekt, die aber vom Rechner aus gesteuert werden. Ja.
Ein Aspekt dieser ganzen Maker-Bewegung, die man hier viel auf der ganzen Konferenz sieht und das, was man aber auch bei euch sieht, ist, dass man halt das Internet benutzt, um Sachen zu recherchieren. Inwiefern steckt da das Internet auch drin?
Das steckt da sehr viel mit drin. Es ist basiert auf Arduino. Mittlerweile ist es aber, sag ich mal, etwas weiterentwickelt von dem, wo man jetzt ganz einfach im Netz finden kann. Es finden sich leider auch viele Fehler im Netz, muss man sagen, aber ich möchte in Zukunft auch auf meiner Seite dann so Tutorials, How-Tos zu veröffentlichen, dass ich den Leuten auch erkläre, wie sowas selber nachbauen können mit Arduino.
Du hast gesagt, da sind auch oft Fehler drin. Das finde ich interessant. Wie lernt man denn Sachen, die im Netz stehen und fehlerhaft sind, zu erkennen und dann vielleicht beim nächsten Mal besser zu machen? Also wie erkennt man diese Fehler? Muss man da quasi querlesen und 10 Tutorials lesen und dann die Abweichungen erkennen?
Das ist der eine Weg, oder ausprobieren und auch mal was durchbrennen, ist auch erlaubt.
Das, was mal kaputt geht oder dass der Klöppel mal irgendein Gerät kaputt haut, ist wahrscheinlich auch schon passiert.
Ja, ganz so extrem nicht, aber es ist auch schon Rauch aufgestiegen, sage ich mal.
Johannes, der hat hier die Dada Machines gebaut, diese Klöppel-Dinger, die hier ein Drumset und eine Percussion-Maschine auf der Maker Faire in Berlin trommeln. Und das mischen wir jetzt mal in die nächste Musik.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Eine Stunde Netz basteln heute von der Maker Faire, der Bastlerkonferenz im Postbahnhof am Ostbahnhof in Berlin. Und diese Konferenz wird ja vor allem organisiert vom Make Magazin. Das ist ein internationales Magazin aus den USA, was aber auch in Deutschland mittlerweile einen Ableger hat. Ist aber nicht das einzige Magazin, das sich hier vorstellt, sondern an einem Stand wird das neue Magazin Glückswerk ab dem 16.10.2015 im Handel präsentiert. Und Nicole Strohschein ist die Chefredakteurin von diesem neuen Magazin. Hallo.
Hallo, Moritz.
Ihr präsentiert auch so 101 kreative DIY-Ideen und das ganze Heft, was man hier schon mal so, dass die Erstausgabe auf dem Aufsteller hier sieht, ist so mit Herbstlaub dekoriert und es sieht alles sehr schön und bunt aus. Da sind so kleine Paprikas oder sind das Kürbisse drauf?
Das sind Physalis, wenn du mich fragst.
Okay. Was ist da das Bastelprojekt mit den Physalis?
Da gibt es kein Bastelprojekt. Der Titel ist extrem allgemein gehalten, weil wir eine so bunte Vielfalt im Heft haben, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht, dass die Leute denken, es ist ein Nähmagazin oder es ist ein Farbmagazin, sondern wir haben halt die Anmutung von Bastelarbeiten im Heft aufgefangen durch die Thematik und durch den Titel. Aber das, was du da siehst, diese Früchte, die werden im Heft nicht verbastelt.
Okay. Die sind auf jeden Fall aber schöne Deko-Objekte da vorne. Hier an eurem Stand wird auch gebastelt. Da sitzen Kinder und bekleben Gläser mit kleinen Vogelmustern und jemand schleift an einem Hocker. Was passiert da gerade?
Also zu den Kindern müsste ich sagen, die kleben mit Washi-Tape auf Windlichter. Und Washi-Tape haben wir auch im Heft. Das ist halt ein totaler Trend aus Japan. Das ist ein total tolles Klebeband aus Reispapier. Das kann man überall draufkleben, immer wieder abmachen. Total rückstandslos. Das ist super. Und die junge Frau, die hier am Malen oder am Schleifen ist, die arbeitet mit Chalk Paint. Das ist eine Art Kreidefarbe aus England. Und das Tolle an der Farbe ist, dass man Möbel damit anmalen kann, die man vorher nicht abschleifen muss. Also man kann direkt auf den Lack arbeiten, man kann Metall damit streichen, man kann Fliesen damit streichen, wie ich das hier gezeigt habe. Man kann einfach unheimlich viel damit machen, ohne diese ganzen ekligen Vorarbeiten. Wir haben eine sehr große Geschichte dazu im Heft. Ich habe auch ein Interview geführt mit Annie Sloan, der Erfinderin der Farbe aus England. Und um das eben einfach so ein bisschen zu zeigen, was wir im Heft haben, machen wir eine Art Showmalen. Und Ulrike ist die Deutschlandmanagerin von Annie Sloan und steht halt unseren Lesern auch zur Verfügung.
Und zeigt diese Farbe. Jetzt hatten wir hier so Papierklebeband aus Japan und wir haben hier besondere Farbe aus England. Ist das vielleicht auch ein Anzeichen dafür, dass diese ganze Maker- und Bastelszene ganz stark vom Internet profitiert? Also bei den mehr elektronischen Projekten, von denen es ja sehr viele hier gibt auf der Maker Faire, da wird viel gelötet und Arduino und Raspberry Pi und 3D-Drucker, das ist ja so relativ offensichtlich. Da werden die Teile übers Netz bestellt, die Leute tauschen sich übers Netz aus, es gibt Wikis und Foren und so weiter. Jetzt scheint mir das, was ihr als Kollegen macht, ein bisschen mehr so in Richtung Gestaltung auch zu gehen, Dekoration und schöne Möbel machen und so weiter, viel mit Farben und so weiter, also mehr mit Ästhetik auch zu sein, was ja bei den Elektronik-Bastelprojekten manchmal ein bisschen fehlt, würde ich sagen. Vielleicht bedient ihr auch ein bisschen mehr so die weibliche Bastelseite, hier sind ja auch viele Jungs. Aber was ich eigentlich fragen wollte ist, ob diese weiblichere, ästhetischere Bastelwelt, wenn man das so blöd trennen möchte, ob die auch vom Internet profitiert.
Ja, absolut. Es gibt ja ganz fantastische Blogs, die sich mit ganz kreativen Themen beschäftigen, wo man eben auch viele Anleitungen findet, viele Ideen. Es gibt YouTuber, die zeigen, wie du Möbel anmalst, wie du Sachen umdesignst, wie du auch einfach bastelst, ganz ordinär. Und das ist natürlich eine unheimlich große Geschichte im Netz. Und ich glaube, dass es dadurch auch sehr beflügelt worden ist. Und zum Beispiel auch die Farbe, die gibt es seit 25 Jahren. Aber der große Erfolg kam eigentlich erst über das Internet auch, weil sich das da weiterverbreitet hat und so die Infos natürlich viel schneller um die Welt gehen.
Jetzt geht ihr richtig an den Kiosk ab dem 16.10., also bald. Seid ihr im Handel ganz normal am Bahnhof zu kaufen? In welcher Auflage?
60.000 Hefte werden wir an den Start bringen.
Ja. Ich wünsche euch damit auf jeden Fall viel Erfolg. Merkt ihr also auch, dass es insgesamt so ein größeres Interesse gibt, Sachen zu basteln und zu machen?
Ja, total. Also es ist ganz oft, dass man auch im Freundeskreis hört und auch hier, wir haben mit unheimlich vielen Menschen gesprochen, wir sind total überrascht und begeistert von der positiven Resonanz, Männlein, Weiblein, und alle haben gesagt, ja, das ist doch so toll, wenn man zu Hause etwas macht, etwas Individuelles dadurch gestalten kann, die Wohnung ein bisschen anders aussieht und irgendwie halt nicht so 0815, die Leute lieben das. Und genau, einerseits profitieren wir vom Internet, andererseits ist auch ein bisschen die Theorie dahinter, dadurch, dass halt vieles technisch ist, virtuell, und wir uns irgendwie in Welten bewegen, die man nicht anfassen kann, ist das, was wir hier präsentieren, halt der Gegenpol. Wo die Menschen sagen, hier kann ich noch was mit meinen eigenen Händen schaffen, und da so wird wieder ein Ganzes draus.
Schön gesagt. Vielen Dank, Nicole Strohschein vom Glückswerk-Magazin, dass es bald am Kiosk zu kaufen gibt. Ein Bastelmagazin. Was ist euer Claim? Vielleicht kann man das noch so sagen?
Unser Claim? Make it, love it. Schönes selber machen.
Vielen Dank. Und ihr hört eine Stunde Netzbasteln bei die Radio Wissen, auch ein Bastelmaker-Magazin für alle Geschlechter. Und ich gucke mich jetzt noch mal weiter um hier auf der Maker Fair. Bis gleich.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Die untere Etage auf der Maker Fair Berlin im Postbahnhof am Ostbahnhof, die ist vor allem vollgestopft mit dem Angebot von Firmen, die hier ihre Dienstleistungen präsentieren. Zum Beispiel eine Firma, die 3D-Drucking-Services macht, wo man Sachen hochladen kann, dann kriegt man sie ausgedruckt zugeschickt. Dann Firmen, die Laser-Cutting machen auf die gleiche Weise. Oder Firmen, die Filament, also diese Plastikrollen, für 3D-Drucker herstellen. Konrad Elektronik ist auch da. Und eine Firma, die ich eigentlich immer nur aus dem Internet kenne, die heißt iFixit. iFixit, die machen so Reparaturanleitungen für Handys und die verkaufen hier Werkzeug. Und ich wollte jetzt mal kurz mit einem von den Vertretern von iFixit, das ist Jasper, hallo.
Hallo.
Ich wollte mit dir darüber reden, über das Reparieren von Handys. Weil es passiert ja ziemlich oft, dass Leuten Handys, sagen wir mal, ins Wasser fallen, ins Klo oder so. Und dann kursiert ja oft im Netz der Trick, dass man das Telefon in Reis legen sollte. Ist das eine übliche Herangehensweise, wie man ein nasses Telefon wieder retten kann?
Man holt damit etwas Wasser aus dem Gerät heraus, bringt aber natürlich durch den Staub, der am Reis dran ist, durch die Stärke, neue Stoffe rein. Wir haben eine andere Sache, und zwar eine Tüte mit Silikagel, was man kennt aus neuen Verpackungen von irgendwas.
Das sind diese kleinen Minisäckchen mit so Kügelchen drin, die man immer nicht essen soll, die Feuchtigkeit anziehen.
Richtig, genau. Und die sind selber nochmal eingepackt und geben dadurch keine anderen Stoffe in das Gerät wieder ab. Die ziehen auch die Feuchtigkeit raus. Das rettet erstmal, ab dann entsteht kein schlimmerer Schaden. Natürlich ist aber noch Feuchtigkeit oder Korrosion im Gerät, die man dann probieren muss rauszukriegen und zu stoppen.
Wie macht man das?
Alkohol. Alles in Alkohol einlegen, alles möglichst auseinanderbauen, soweit es geht, und dann in Alkohol einlegen und dadurch die Korrosion stoppen und alles trocken kriegen durch den Alkohol, der dann verdampft restlos, und dadurch ist das Wasser auch quasi entfernt.
Okay, und der Akku sollte dann aber dabei wahrscheinlich rausgenommen werden nach Möglichkeit, weil der ja dann eventuell einen Kurzschluss erzeugt und dann in die Luft geht.
Genau, man darf nicht das ganze iPhone einfach dann in Alkohol schmeißen als nächstes, sondern die Einzelteile rausnehmen und einzeln anschauen, wo Korrosion entsteht, also wo man schon Roststellen sieht, dann am Logic Board oder am Vibrationsmotor und die einzelnen Teile. Den Akku nie. Den Akku grundsätzlich nicht.
Wie man das macht, also ein Telefon aufschrauben, das ist meistens sehr, sehr schön beschrieben auf eurer Webseite iFixit.com. Da ist dann für jedes Telefonmodell genau beschrieben, wie das aufzukriegen ist, ob man da Spezialwerkzeug benötigt oder nicht. Und dann gibt es dann auch so ein...
Der Reparierbarkeitsscore,
Genau, das ist dann so eine Bewertung, wie leicht das Telefon zu öffnen ist und wie leicht man das Ganze reparieren kann. Das schwankt ja total von Modell zu Modell und ob es geklebt ist und so weiter, oder?
Also der absolute Klassiker ist der letzte Platz, das HTC One. Das hat einen Punkt bekommen. Es ist nicht reparierbar, kann man so ein bisschen als Fazit nehmen. Da umschließt ein Metallrahmen das gesamte Gerät und den verbiegt man beim Aufmachen. Den kriegt man nicht zurückgebogen. Also das war's. Gute Plätze machen zum Beispiel Handys von Dell oder auch von Motorola. Einfach mal nachschauen, Repairability Score nennen wir ihn auf Englisch. Gibt's auch noch für Tablets. Da ist auch Dell sehr weit oben. Den letzten Platz weiß ich aber gerade nicht. Ah doch, Surface. Microsoft Surface hat den glorreichen letzten Platz.
Und meinst du, die Hersteller machen das auch oft so absichtlich, dass man die Geräte dann nicht mehr so leicht selber reparieren kann, weil sie dann wieder umgetauscht werden müssen und die Leute vielleicht ein neues kaufen?
Also wir erleben es bei dem Pentalope, der von Apple verbaut wird. Er wird im Gerät nicht verbaut. Er verschließt nur die äußersten Schrauben und wird dann nicht weiter verwendet.
Das ist, um es kurz zu erklären, so ein Schraubenzieher und so ein Spezialschraubenkopf. Also nicht Kreuz- oder Schlitzschraube, sondern so ein ganz spezielles fünfeckiges Ding, ne?
Eine quasi fünfblättrige Blume, kann man so ein bisschen sagen, mit abgerundeten Seiten.
Und das waren so Minischrauben, die Apple irgendwann da erfunden hat, dass die Leute nicht an ihre Geräte rankommen. Aber wurde natürlich dann ganz schnell nachgebaut von verschiedenen Firmen. Und man kann auch bei euch so einen Pentalope-Schraubenzieher dann kaufen. Und damit geht es dann wieder auf. Und innen ist es wieder mit Kreuzschrauben, sagst du.
Genau, wir ersetzen dann die Schrauben einfach und das führt dazu, dass man, wenn man es einmal gemacht hat, danach sein Gerät immer wieder öffnen kann, wie man will. So ein bisschen kann man es verstehen, dass die Geräte verschlossen werden, weil auch eine Gefahr besteht, etwas kaputt zu machen. Also wenn nur Kreuzschlitz verwendet werden würde, das hat jeder, vielleicht macht dann jemand sein Gerät auf, weil er mal reingucken will, macht was kaputt und ist sehr traurig danach. Torx.
Auch so Schraubenköpfe Torx?
Genau, ein anderer Schraubenkopf, der 6 Sterne hat. Der auch gewisse Vorteile hat und der eine Sicherheitsschraube ist. Also nicht jeder hat einen Torx-Schraubendreher zu Hause. Das sorgt dafür, dass das Gerät nicht geöffnet wird. Man kriegt den aber, den Schraubendreher, ganz einfach. Der ist nicht geschützt, nicht irgendwie von Apple mit Patent oder sowas gesichert. Und die kann man auch bei uns kaufen natürlich. Und dann kann man sein Gerät öffnen, wenn man weiß, was man tut. Dann kann man es reparieren.
Worauf sollte man normalerweise achten? Wahrscheinlich braucht man sowas, dass man immer wieder mal an der Heizung langt, wegen der Statik, der Elektronik, die da drin irgendwas beschädigen kann. Ansonsten muss man sich halt vor allem merken, welche Schraube wo war, dass man sie dann an der richtigen Stelle wieder reinschraubt.
Genau, das ist auf jeden Fall das Hauptproblem. Die richtige Schraubenlänge. Das sind so Schrauben von 1 mm bis manchmal 2, 3 mm verwendet. Wenn man sie an den falschen Stellen verwendet, schraubt man auch mal eine durch aufs Logic Board. Dann bekommt man ein Bluescreen und das Gerät ist kaputt. Dafür haben wir unterschiedliche Hilfsmittel quasi entwickelt, also eine magnetische Matte, ein Sortiertray, einen Kasten aus Plastik, wo man die Schrauben sortieren kann.
Ja. Und damit kann man dann zum Beispiel auch, wenn das Telefon runterfällt und dann so einen Sprung hat, zum Beispiel hier, ich habe so ein altes iPhone von Apple, da ist das Display ein bisschen gebrochen. Das ist wahrscheinlich relativ leicht machbar. Bestellt man sich bei eBay oder so ein neues Display für 50 Euro und macht dann diese zwei Schrauben auf, in ein paar Stecker und dann kann man es auswechseln.
Bei eBay kriegt man das Display für noch viel weniger Geld. Die Qualität kann ich nichts zu sagen, aber lässt zu wünschen übrig. Die Displays kriegt man auch bei uns. Bei uns kosten sie ungefähr 50 Euro, hängt vom Gerät ab und kann man ganz einfach tauschen. Wir verkaufen die Reparaturkits, da sind dann die Schraubendreher dabei, die man braucht, das Display und alles, was man zum Wiederverschließen braucht.
Sagt Jasper von der Webseite iFixit, die Anleitungen kostenlos ins Netz stellt, wie man sein Handy denn am besten öffnen und dann auch wieder reparieren kann. Und das Businessmodell ist, dass sie dann dazu schickes Werkzeug dazu verkaufen, mit dem man eben sein Handy selber reparieren kann. Vielen Dank.
Vielen Dank auch. Ciao.
Und ihr hört eine Stunde Netzbasteln auf die Radio Wissen jeden zweiten Mittwochabend. Das Bastelmagazin mit Moritz Metz am Mikrofon. Und ich gehe jetzt nochmal hoch in die zweite Etage. Dort soll es einen Stand geben, an dem Lego-Steine 3D ausgedruckt werden oder so ähnlich. Das muss ich mir auf jeden Fall angucken. Und ihr kommt mit gleich nach der Musik.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
3D-Drucker, die sind eigentlich schon längst ein alter Hut hier auf der Maker Faire Berlin. Fast jeder fünfte Stand hat welche, bestimmt ein ganzes Dutzend verschiedener Stände mit irgendwelchen 3D-Druckern aus verschiedenen Materialien, sogar Spezialstände, die bestimmtes Filament, also dieses Rollenplastik bereitstellen, gibt es hier auf der zweistöckigen Ausstellung im Postbahnhof, von der wir heute bei einer Stunde Netzbasteln berichten. Aber es gibt auch eine Erfindung, die das 3D-Drucken den Makern zum Teil zumindest erspart. Dieses Geräusch kennt wahrscheinlich fast jeder, der schon mal selber zu Hause mit Legosteinen rumgespielt hat. Und Stefan ist hier vom Projekt Brickify.it. Brickify it, oder? So kann man es nennen?
Genau, also das ist einfach ein kleines Wortspiel, das wir in die Domain eingebaut haben.
Okay, und Brickify heißt, dass man, man sieht das auch an verschiedenen Beispielen, die neben den Lego-Teilen bei euch am Stand ausliegen. Das hier zum Beispiel ist so ein Schraubenschlüssel, der ist 3D gedruckt, zumindest in den essentiellen Teilen. Da ist so eine Spirale zum Drehen und der Griff aber ist dann eben nicht mehr 3D gedruckt, sondern der ist aus Lego-Teilen. Das heißt, euer Projekt kümmert sich darum, dass man 3D gedruckte Teile mit Lego-Teilen ergänzen kann.
Genau, die grundsätzliche Idee ist, dass wir bei diesem Schraubenschlüssel hier es sehr, sehr lange dauert, wenn man das Produkt entwickelt, das komplett mehrfach am besten noch mit einem 3D-Drucker herstellt. Normalerweise geht beim ersten Mal das eine oder andere schief. Man muss Dinge wiederholt drucken, das kostet viel Material und vor allem viel Zeit.
So ein 3D-Drucker braucht ja für so einen Schraubenschlüssel wahrscheinlich einen ganzen Tag oder so. Kommt drauf an, was für einer das ist, aber kann schon sein, ne?
Also da werden auf jeden Fall viele Stunden Druckzeit darauf draufgehen. Und dafür, dass man eigentlich das Objekt möglichst schnell in der Hand halten möchte, testen möchte, ob alles funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, ist das eigentlich viel zu lange. Und deshalb ist es unsere Idee gewesen, dass wir einen Teil davon, nämlich den Teil, den man gerade gar nicht testen möchte oder testen muss, einfach mit Lego stattdessen baut. Und dafür haben wir eine Software entwickelt, die das Modell, das man ursprünglich hat, also den Schraubenschlüssel nimmt, das in eine Lego-Bauanleitung umwandelt. Und wenn der Nutzer dann auswählt, dass Teile davon für den 3D-Drucker exportiert werden sollen, das Ganze kombiniert, sodass man am Ende Teile aus dem 3D-Drucker nimmt, Teile mit seinen eigenen Lego-Steinen baut und das Ganze zusammensetzen kann.
Ihr habt ja sogar einen Laptop zu stehen, auf dem hier so Lego-Bauwelten zu sehen sind. Das Ganze scheint im Browser zu laufen und man kann dann hier Make Everything Lego, Make Everything 3D Print, Make 3D Print. Und da kann man hier solche Modelle bauen, richtig aus Lego am Computer. Das ist ja total, das ist verrückt. Man braucht also gar keine Lego-Steine mehr. Naja, doch, natürlich am Ende schon. Aber man sieht hier wirklich eine schöne Simulation von diesen Lego-Bestandteilen. Und da kann man dann ein 3D-Modell reinwerfen. Und der sagt einem dann, was in Lego sein sollte und was in 3D gedruckt, oder wie?
Man muss tatsächlich ein bisschen was noch selber machen. Also man lädt ein 3D-Modell rein und wählt selbst aus, welchen Teil davon möchte man drucken, welchen Teil davon möchte man aus Lego bauen. Und unsere Software generiert dann für den Lego-Teil eine Bauanleitung und für den Druckteil die entsprechenden Daten, die man an den 3D-Drucker schicken kann. Und das Ganze muss man noch nicht mal runterladen oder installieren, das läuft einfach direkt im Browser unter brickify.it.
Und ihr habt das selber programmiert auch und das Ganze ist sogar noch Open Source, das heißt, jeder kann das verändern.
Genau, das hat einen Anfang gefunden in einer Forschungsarbeit bei unserem Hasso-Plattner-Institut. Und im vergangenen Jahr haben wir das zu fünft als Abschlussprojekt in diesem Institut entwickelt und Open Source gestellt. Das heißt, wer möchte, kann auch gerne mitwirken.
Kann mitwirken oder das Ganze wahrscheinlich auch so forken, also verändern, dass man das Ganze dann nicht nur mit Lego, sondern mit Fischertechnik oder so machen kann. Ich sehe jetzt hier noch ein paar andere Beispiele, also wie gesagt so Schraubenschlüssel. Dann gibt es aber auch so Kreise aus Lego, das sieht aus wie ein Lego-Teil, was man sich immer mal gewünscht hat, was es aber nie richtig zu kaufen gab. Das ist so ein achteckiger Kreis.
Der Trick hinter diesem Kreis ist eigentlich, dass gar kein Lego-Bauteil, sondern jeder Drucker, den man verwendet, druckt ein kleines bisschen falsch, könnte man sagen. Die Genauigkeit von Lego ist sehr hoch, die von 3D-Druckern noch schlechter aktuell. Und deshalb muss man einmal diesen Kreis drucken. Darauf sind die Noppen und die Löcher, die man von Lego kennt, in leicht unterschiedlichen Durchmessern vorhanden. Man testet dann einmal, auf welchen dieser Durchmesser passt der Lego-Stein am besten. Gibt diesen Wert wieder in unsere Software ein und ab da kann man sicher sein, dass das Druckergebnis auch wirklich auf den Stein passt und nicht einfach auseinanderfällt.
Okay, das ist quasi zum Kalibrieren, aber ist es auch möglich, dass man jetzt sich selber Lego-Steine damit entwirft, die es vorher sozusagen nicht gab? Und was sagt Lego, also diese große dänische Firma dazu?
Also natürlich kann man damit seine eigenen Steine sozusagen erstellen. Wir haben hier auch unser Projektmaskottchen, das ist eine kleine Schnecke, die einfach aus einem Lego-Stein besteht, auf die wir zwei kleine 3D-gedruckte Augen gesetzt haben.
Mache ich ein Foto davon, kommt auf die radiowissen.de bzw. netzbasteln.de.
Und ja, Lego selbst hat uns zumindest schon bemerkt, hat sich auch da positiv dazu geäußert. Vielleicht wird noch ein bisschen mehr draus. Also vielleicht, wir hoffen, dass wir da noch eine Kooperation draus machen können. Wer weiß, was da noch kommt.
Es hätte auch anders kommen können, dass die euch sofort abmahnen und sagen, ihr habt hier dieses Patent von unseren Lego-Steinen zweckentfremdet und das geht ja gar nicht. Oder ist das überhaupt noch ein Patent?
Glücklicherweise für uns ist das Patent auf die Verbindungsstücke schon längere Zeit ausgelaufen. Das heißt, da hatten wir keine Gefahr, dass wir irgendwie mit Lego in Streit kommen. Und aus unserer Sicht ist das eher was Tolles für Lego, dass wir jetzt einen Weg gefunden haben, bei dem man die neue Technik, der 3D-Drucker, eigentlich um das wohlbekannte Lego erweitern kann. Also eigentlich ist es ein weiterer Grund, noch mehr Lego zu bauen.
Vielen Dank an Stefan. Anscheinend laufen hier auch Leute von Lego himself hier auf der Maker Faire in Berlin am Postbahnhof herum. Also ich wünsche euch auf jeden Fall, dass dieses Projekt gut weiter funktioniert. Brickify.it heißt die Website, aber ist auch nochmal verlinkt bei uns auf deradiowissen.de. Danke, Stefan.
Dankeschön.
Deradiowissen. Eine Stunde Netz.
Eines der Trendfahrzeuge 2014-15 ist ohne Zweifel das Longboard, diese ungefähr einen Meter langen Skateboards, mit denen man tadellos durch die Stadt rollern kann, wenn da kein Kopfsteinpflaster ist. Und solche gibt es auch hier auf der Maker Faire, aber natürlich nicht nur so solche zum Anschubsen, sondern elektrische Longboards, beziehungsweise eins. Und das hat Jonas gebaut vom Berufskolleg Rainer. Hallo Jonas.
Hallo.
Das liegt jetzt gerade vor dir auf dem Tisch, dieses Ding. Ich mache auch ein Foto davon. Das sieht man dann auf deradiowissen.de und dann auf eine Stunde Netz basteln klicken. Dieses Longboard ist aus einem Brett selbst gesägt, so wie es aussieht, aus einer Multiplex-Platte, 18 mm vermute ich mal. Und da unten hängen vor allem ziemlich viele große Akkus dran. Dann sind da aber auch noch elektronische Elemente dran und eben ein Motor, der mit einem Riemen das Rad antreibt, das vielleicht so groß ist wie eine kleine CD. Wie habt ihr euch das Ganze aufgebaut? Fangen wir vielleicht mal mit den Akkus an.
Ja, das sind, ursprünglich waren das zwei Akkus vom Fahrrad. Die haben wir dann auseinandergebaut und unter das Board geklebt. Dazu, wir steuern das Ganze mit einem Mikrocontroller. Ja.
Das ist dann hier hinten das Ding, so ein ziemlich großer Chip mit dem Display dran.
Genau.
Der ist dafür zuständig, dass dann die Energie von den Batterien auf die Motoren übertragen wird. Oder was? Wie funktioniert so ein Kreislauf überhaupt?
Wir haben unter dem Grip-Tape Sensoren, Drucksensoren, und damit können wir dann vor Prinzip die Gewichtsverhältnisse von der Person bestimmen, die da drauf steht.
Okay, drehen wir das ganze Gerät mal um, dieses riesen Longboard mit dem Elektromotor und Grip-Tape, das ist hier dieses raue Schleifband-Tape eben, was man auf Skateboards immer so drauf hat, und das hat hier so ein paar bisschen dickere Streifen und die kann man steuern, oder das sind Schalter oder was ist das?
Genau, desto mehr Gewicht ich auf den vorderen Sensoren habe, desto schneller kann ich fahren.
Wie schnell kann das Ding fahren ungefähr?
So etwa 30-35 km/h.
Das ist auf jeden Fall eine Ansage. Lass uns nochmal zurückdrehen und uns die Unterbodenelektronik angucken. Von oben sieht es relativ normal aus. Prola steht drauf, so heißt das wahrscheinlich.
Nee, Prola ist die Abkürzung für die AG, in der wir das gemacht haben, Projektlabor.
Okay, Projektlabor vom Berufskolleg Reine, wie gesagt. Also wir haben hier da unten diese großen, dicken Akkuzellen. Und das ist dieses Gerät hier, was hier so ein bisschen so einen Kühlkörper dran hat, was dann wiederum drei richtig fette Kabel hat, die dann anscheinend zu diesem Motor laufen.
Das ist der Motortreiber. Der Mikrocontroller erzeugt ein PWM-Signal, das da an den Motortreiber geht. Und der Motortreiber ist dann vom Prinzip da zuständig. Der regelt den Strom, der dann letztendlich an den Motor geht.
Und dann ist da so ein kleiner Riemen mit Zähnen dran, der überträgt das dann an das Rad. Jetzt kann man damit rumfahren, bis zu 35 km/h Geschwindigkeit. Macht ihr damit dann Reine unsicher, wenn ihr mit dem Teil durch die Gegend heizt? Oder darf man das eigentlich gar nicht?
Aber wir sind damit jetzt noch nicht so viel durch die Gegend gefahren. Wahrscheinlich würden wir damit auch Probleme mit der Polizei dann irgendwann mal bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ist, aber ich glaube, ab 25 km/h muss man die Fahrzeuge zulassen und ja, da sind wir drüber.
Da seid ihr drüber und das ist nicht so ganz legal. Wahrscheinlich war es wie bei vielen Bastelprojekten auch eher der Weg das Ziel. Also, dass man mal so ein Ding baut und sich diese ganzen elektronischen Elemente anguckt und so, oder?
Ja, das ist ja auch das Spannende dran. Das Fahren macht natürlich auch Spaß, aber ich selbst war jetzt auch eher für die Elektronik zuständig. Mein Freund ist der Longboarder, er fährt das Ganze dann eher.
Wenn ihr unterwegs seid in Rheine, dann passt auf, da könnte ein ziemlich schnelles Elektro-Skateboard um die Ecke kommen von Jonas und seinem Kumpel vom Berufskolleg Rheine. Die haben das gebaut, aber meistens stellen sie es aus auf solchen Konferenzen wie der Maker Faire in Berlin, von der wir heute bei Eine Stunde Netzbasteln berichten. Danke, Jonas.
Danke, tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz.
Kapierst du, wie dieses Ding funktioniert?
Es ist ein Gamepad und wenn ich die Tasten drücke, dann kommt Sound raus.
Und das ist der Stand von Nikotech. Das ist ein technischer Zirkel in Japan. Die Mitglieder entwickeln verschiedene Werke, zum Beispiel elektronische Geräte, und teilen eigene originale Videos auf einer Webseite, die Niko Niko Duga heißt. Das bedeutet ungefähr Lächeln auf Japanisch. Wir sind hier immer noch auf der Maker Faire in Berlin, der ersten Maker Faire in Berlin, bei Eine Stunde Netzbasteln, und haben hier gerade einen Stand angeguckt mit einem Bastelprojekt aus Japan. Und ich stehe hier mit Philipp Stephan, der ist nicht nur Teil des Netzbastel-Kompetenzteams, sondern du bist auch Mitorganisator dieser ganzen Konferenz hier, weil du bist Redakteur beim Make-Magazin, das hier diese Veranstaltung organisiert. Hallo.
Vollkommen richtig, hi.
Wie läuft's?
Ah, wir sind total zufrieden. Also wir hatten gestern 4.300 Leute, das erste Maker Faire in Berlin. habt ihr alle schon gehört. Für heute wissen wir es noch nicht genau, wir hoffen so 8000 Leute. Aber das Wichtigste ist, dass alle happy sind. Und ein Projekt, wo wir gerade stehen, aus Japan. Also bin ich ganz fasziniert, wer jetzt hier auch alles kommt. Der Großteil natürlich aus Deutschland, aber so ein bisschen international ist es auch geworden.
Ich wollte mit dir auch ruhig ein bisschen kritisch über hier die Veranstaltung reden und über die Szene, die sich hier so trifft. Also die Make, eure Zeitschrift, die kommt ja eigentlich aus den Vereinigten Staaten und steht für dieses sogenannte Maker-Movement, für die Bewegung von Leuten, die basteln. Oder wie würde man Maker beschreiben?
Ja, mir fällt auch kein sehr gutes Wort dafür ein. Wir sagen dann auch immer Maker, weil wir das, glaube ich, nicht so einschränken wollen. Ich finde, machen ist zu wenig. Es soll kreative Beschäftigung sein. Leute suchen ja nach Sinn und nach einem Hobby und wollen einfach was tun. Und ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster raus, da schlägt Feuer in die Luft. Das heißt, ob das jetzt hier so ein Synthesizer ist oder der Feuerroboter oder hier am anderen Ende, dass da was gehäkelt wird oder so, ich finde, das ist alles Maken und ich finde das eigentlich schön, weil es mir zeigt, dass man sich mit so vielen Sachen beschäftigen kann, die eben nicht passiv sind.
Es gibt ja auch Tesla-Spulen und umhäkelte Fahrräder und ganz viele andere Projekte, die man heute gar nicht alle auf einmal vorstellen könnte, hier auf der Maker Faire. Ich war ja schon mal mit dieser Radiosendung auf einer Maker Faire und zwar auf der in Hannover. Da seid ihr auch mit eurem Verlag vom Make Magazine und dem Heise Verlag ansässig. Dort war es eigentlich so ähnlich. Ich hatte aber dort noch das Gefühl, das war einerseits ein bisschen gemütlicher. Hier in Berlin gibt es ein bisschen mehr so von dieser hektischen Berliner Betriebsamkeit. Einerseits, es liegt vielleicht auch an dem Ort, ist hier auch sehr schön. Und aber in Hannover war es so, dass ich fand, dass dieses ganze deutsche Ingenieurstum, also es gibt ja so viel so ordentliches deutsches Basteln und man macht dann alles richtig und verfrickelt sich dann aber auch so ein bisschen in seiner total nerdigen Arduino-User-Gruppe oder so. Ich hatte erwartet, dass es in Berlin ein bisschen weniger davon gibt, beziehungsweise ein bisschen mehr von sowas medienkünstlerischem, bunten und künstlerischem. Das habe ich jetzt dieses Mal noch nicht gesehen, aber das ist auch wirklich der einzige Kritikpunkt an dieser ersten Ausgabe. Was habt ihr denn sonst noch alles so gelernt?
Also die Kritik nehme ich natürlich mit. Ich sehe das jetzt hier in der Mischung ja auch so ein bisschen das erste Mal. Das ist immer so die graue Theorie, wenn man monatelang vorbereitet und alles sind erstmal Mails im Computer und Excel-Tabellen und jetzt hier live mich total begeistert. Ich will genau diesen Kunstbereich mehr haben. Mich macht das sehr viel glücklich, wie viel sozusagen Begeisterung, Bildung und hier passiert. Ich will, glaube ich, für nächstes Jahr noch viel größere Bastelbereiche haben, wo man einfach reinkommt und so ein Riesenraum ist und alle sind an irgendwelchen Tischen und bauen irgendwas oder so. Egal, ob das jetzt für Kinder ist oder für Erwachsene oder man weiß es nicht so genau. Und das ist, glaube ich, so eine Sache, wo ich hin will. Aber ich glaube, man muss es immer genau einmal gemacht haben und dann fallen einem die ganzen Sachen auf und denkt sich, das ist schon super, das muss noch anders werden. Aber ich meine, unterm Strich sind wir alle happy. Es ist nicht so, dass alle traurig sind. Es ist nichts schiefgegangen. Die Leute sind gekommen. Ich sehe so viele glückliche Gesichter, so viele Tweets im Internet, die alle sagen, das ist ziemlich geil. Wir machen auf jeden Fall weiter. Und was du recht hast, dieses Gemütliche. In Hannover haben wir da noch so einen kleinen Park dran und sowas. Hier im Postbahnhof ist es zwar ästhetisch sehr schön, es fehlt so ein bisschen so das Gemütliche. Und ich glaube, das machen wir nächstes Jahr dann einfach noch.
Weil Basteln ist ja auch eine gemütliche Angelegenheit, aber wie du auch sagst, Basteln ist auch immer Sachen lernen und dann beim nächsten Bastelprojekt noch besser machen. Jetzt haben wir ja gerade hier diese japanischen Synthesizer neben uns. Die klingen so verrückt. Was ich daran sehe, ist auch, dass die Bastelszene ja total international ist. Und die Maker Faire, die gibt es eigentlich aus Kalifornien. Du warst auch jetzt auf so einer kalifornischen Maker Faire. Da kommen bis zu 150.000 Menschen zu so einer Veranstaltung. Hier waren es so ungefähr jetzt um die 8.000.
Ja, also ich meine, das ist jetzt in Kalifornien, das war jetzt die 10., wo ich war im Mai. Das ist 10 Jahre gewachsen. Was mir da nochmal aufgegangen ist, wie sehr das verankert ist in so einer ganz kalifornischen Idee. Da sind sehr viele verrückte Fahrzeuge und feuerspeiende Geschichten. Das Burning Man ist nicht weit und sehr viele Leute testen da sozusagen ihr Zeug und fahren es dann irgendwie später erst nach Nevada in die Wüste.
So ein verrücktes Festival, wo man in der Wüste mit verrückten Fahrzeugen rumfährt, das Burning Man. Ja, unter anderem.
Das ist nochmal Medienkunst so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und ich habe auch festgestellt, wir haben das sozusagen immer organisiert wie eine Konferenz, die aber cool ist. Und die Amerikaner inszenieren das im Wesentlichen wie ein Musik- und Rockfestival. Das heißt, ich habe da so hinter den Kulissen geschaut und alle rennen mit Walkie-Talkies rum. Und man fühlt sich wirklich, als wenn man halt Backstage irgendwie auf einem Melt-Festival oder so. Und nur, dass es halt die Hauptsache nicht Bands sind, sondern halt so Maker. Und da hat es bei mir Klick gemacht und dachte ich, ah, hier ist auch immer schönes Wetter, Kalifornien. Ich weiß überhaupt, wie diese gesamte Maker-Idee hier entstanden ist. Und ich glaube, was interessant ist, dass man das in jedem Land so ein bisschen so den eigenen Stempel aufdrückt. Ne? In Deutschland wird es ein bisschen anders sein, in Frankreich wird es ein bisschen anders sein, in China ist es ein bisschen anders. Und wir versuchen irgendwie so eine gute Mischung zu machen aus dieser Idee, die wir übernommen haben und dem, was sozusagen die Leute in Deutschland unterm Basteln, aber auch unter Ingenieurkunst oder anderen Sachen verstehen.
Maker-Kultur in Deutschland ist vielleicht noch nicht ganz so cool wie in Kalifornien. Dafür funktioniert alles und sicher ist es auch. Und ich glaube, das trägt auch dazu bei, dass dieses Land in Zukunft auch noch viele Erfinder und technisch begeisterte Leute haben wird. Vielen Dank an Philipp Stephan, der hier die Maker Fair mit organisiert hat. Wir gucken beim nächsten Mal auch wieder vorbei und ich kann es auch empfehlen, vor allem, wenn ihr bunte, lustige Medienkunstinstallationen habt, die ihr hier mitbringen könnt.
Ja, auf jeden Fall.
Tschüss. Das war die 41. Ausgabe von Eine Stunde Netzbasteln. Die Links und die Bilder gibt's auf deradiowissen.de oder auf netzbasteln.de und dann auf 41 klicken. Noch 3 Ausgaben bis zur Änderung im Betriebsablauf bei Eine Stunde Netzbasteln. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Mein Name ist Moritz Metz. Bis bald. Ciao.
deradiowissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.